Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Barbara Schmidt-Matern. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Millionen Menschen sind bereits heute pflegebedürftig in Deutschland und die Zahl wird in den kommenden Jahrzehnten wohl noch deutlich ansteigen, allein schon, weil wir immer älter werden. Für eine sichere und bezahlbare Versorgung hat der Bundestag heute eine Reform der Pflegeversicherung verabschiedet. Doch die Opposition ist unzufrieden. Wir brauchen eine strukturelle Reform des gesamten Pflegesystems. Das meint der CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge. Die Pläne der Bundesregierung würden nicht ausreichen.
Das zeigt die ganze Hilflosigkeit der Bundesregierung. Und dass man dann wieder die pflegenden Angehörigen im Stich lässt, das ist eigentlich ein Armutszeugnis.
Christdemokrat Tino Sorge heute Mittag bei uns hier im Deutschlandfunk. Über die Pflegereform und die Reaktionen darauf gleich mehr zu Beginn der Sendung. Außerdem werfen wir einen Blick auf den sogenannten Heizungsstreit. Die Ampel bemüht sich jetzt, die Wogen zu glätten. Der Kanzler spricht in Estland über Sicherheitsgarantien für das Baltikum, das die NATO-Ostflanke bildet. Und der UN-Generalsekretär Guterres fordert mehr Schutz für Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es heute um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Digital und regional, was sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ändern soll. Die Pflege bedürftiger Menschen kostet viel Geld und wer nicht alt oder krank ist, möchte das Thema am liebsten verdrängen, solange es eben geht. Damit steht fest, in der Politik ist die Pflege kein Gewinnerthema. Dass der Bundestag nun heute eine Reform der Pflegeversicherung beschlossen hat, das klingt zwar nach Fortschritt, doch die Kritik ist laut und der Spott auch. Allenfalls ein Reformchen sei das, mehr aber auch nicht. Es gibt zwar in Zukunft mehr Pflegegeld, das vor allem den Angehörigen zu Hause helfen soll, aber ob das reicht, ist umstritten. Tom Funke berichtet aus dem Bundestag.
Der sozialdemokratische Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verteidigt in seiner Rede das Vorhaben. Deutschland habe die drittälteste Bevölkerung der Welt nach Japan und Italien. Aber
wir können uns glücklich schätzen, dass in Deutschland ein so großer Teil der Pflege durch Angehörige erbracht wird, aber auch durch Menschen, die im Idealismus sich der Pflege gewidmet haben.
Rund 8 von 10 Pflegebedürftigen werden von Angehörigen zu Hause gepflegt. Insgesamt seien das rund 4 Millionen Menschen. Unter anderem für diese Personen soll es jetzt Verbesserungen beim zuletzt 2017 erhöhten Pflegegeld geben. Es steigt ab kommenden Jahr um 5%, genau wie die Beträge für Sachleistungen. Zudem sagt Lauterbach:
Wir haben das Entlastungsbudget hinbekommen, was ich ursprünglich wollte. Dann ist es also in den Kabinettsberatungen nicht mehr finanzierbar gewesen. Jetzt haben wir es wieder. Ich hatte ja hier angekündigt, wir werden das gemeinsam versuchen. Jetzt haben wir eine deutliche Entlastung in der Kurzzeit- und der Verhinderungspflege.
Das flexibel nutzbare Entlastungsbudget soll pflegende Angehörige entlasten, wenn sie beispielsweise kurzzeitig nicht pflegen können. Für Eltern pflegebedürftiger Kinder soll das Budget schon ab kommendem Jahr greifen, für alle anderen erst ab 2025. Die Opposition im Bundestag kritisiert das. CDU-Gesundheitspolitikerin Diana Stöcker sagt:
Nicht akzeptabel ist jedoch, dass es für die meisten pflegenden Angehörigen erst nach 2 Jahren kommt. Und zwar im Juli 2025, kurz vor der nächsten Bundestagswahl. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Die Reform hätte ein großer Wurf werden können, doch stattdessen fahre Bundesgesundheitsminister Lauterbach nur auf Sicht. Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, sagt im Interview mit dem Deutschlandfunk, es müsse jetzt eigentlich eine gesellschaftliche Debatte geben. Er fragt:
Wollen wir im Bereich der Pflege wie bisher ein Teilleistungssystem oder wollen wir ein Vollleistungssystem? Und da müssen wir eben ehrlich sein und müssen sagen, wenn wir das wollen, dann ist es eine Umstellung vom bisherigen Teilleistungssystem. Das heißt aber auch, es würde für alle sehr viel teurer werden.
Aber teurer wird es jetzt auch durch die beschlossene Reform. Zur Finanzierung steigen bereits in gut einem Monat die Beträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung. Kinderlose werden dabei mehr belastet als Beitragszahler mit Kindern. Damit folgt das Gesetz einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hatte eine stärkere Differenzierung bei der Finanzierung angemahnt. Die FDP-Abgeordnete Nicole Westing verteidigt die Beitragserhöhung. Die derzeitige Finanzierung stoße an ihre Grenzen. Es müsse alles dafür getan werden, die heimische Pflege zu stärken. Atesh Gürpinar von der Linkspartei kritisiert genau das, werde mit dem Gesetz nicht umfassend getan und sagt:
Sie nehmen dann mehr Geld von denjenigen, die in die Pflegekasse einzahlen. Das sind bei den gesetzlichen Pflegekassen übrigens vornehmlich die Geringen und Mittelverdienenden und die Rentnerinnen und Rentner, die von der Inflation gegenwärtig schon genug betroffen sind. Und gleichzeitig vollziehen Sie eine reale Kürzung bei dem Pflegegeld und den Pflegeleistungen, also bei der Unterstützung der zu Pflegenden.
Dieser Kritik schloss sich auch die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, an. Sie sagt, die Reform werde kaum zu einer spürbaren Entlastung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen beitragen.
Aus Berlin berichtete Tom Funke. Und zu diesem Kommentar, zu diesem Thema, können Sie bei uns im Deutschlandfunk nach den Nachrichten um 19 Uhr auch noch einen Kommentar hören. Zwei weitere wichtige Entscheidungen standen heute im Parlament an. Der Bundestag hat dem Bundeswehreinsatz im westafrikanischen Mali letztmalig um ein weiteres Jahr verlängert. Gegen die Stimmen der gesamten Opposition haben die Ampelfraktionen beschlossen, die knapp 1400 deutschen Soldatinnen und Soldaten nächstes Frühjahr aus dem Krisenstaat abzuziehen. Auch das Mandat für den Kosovo-Einsatz der Bundeswehr wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Wladimir Balzer blickt in seinem Bericht zunächst auf den Mali-Einsatz.
Der UN-Einsatz in dem nordafrikanischen Krisenstaat Mali wird im Mai nächsten Jahres beendet sein und gilt als der gefährlichste der Bundeswehr. Auch deswegen wurde er ein letztes Mal verlängert, wird 1400 Bundeswehrsoldaten möglich machen und noch einmal 550 Millionen Euro kosten. Insgesamt werden es dann 4,7 Milliarden Euro sein. Agnieszka Brugger von den Grünen betonte die Erfolge dieses Einsatzes.
Diese Mission war bei allen Schwierigkeiten in der Vergangenheit nicht wirkungslos. Ob es den Waffenstillstand oder das Friedensabkommen ohne die Vereinten Nationen überhaupt gegeben hätte, ist mehr als fraglich.
Dennoch will ihre Bundesregierung den Abzug, aber eben langsam und, wie die Ampelkoalition betont, geordnet. Außenministerin Baerbock, die heute auf der Regierungsbank saß, hatte schon bei der ersten Aussprache vor über zwei Wochen betont, dass Deutschland ein verlässlicher Partner bleiben und aus den Fehlern des Abzugs aus Afghanistan lernen müsse. Umso härter fiel die Kritik der Regierungsfraktionen an der Union aus, die ihr Verantwortungslosigkeit unterstellten, da sie den Abzug schon zum Ende des Jahres will und dafür sogar einen eigenen Antrag einbrachte, der erwartungsgemäß durchfiel. Auch weil AfD und Linke die Verlängerung des Mali-Einsatzes pauschal ablehnen. Markus Koop von der Unionsfraktion verlangte von der Bundesregierung, dass sie generell Lehren aus einem Einsatz wie diesem ziehen sollte.
MINUSMA ist jetzt nach Afghanistan innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal ein Einsatz, bei dem wir unser strategisches Ziel nicht erreicht haben, wenn wir abziehen. Aber trotzdem muss die demokratische Mitte dieses Hauses einmal die Frage beantworten, wie gehen wir mit dieser Erkenntnis um? Was bedeutet das für die Einsätze der Zukunft, auch für das Mandat in Niger, dem wir zugestimmt haben?
Damit bezieht er sich auf einen kleinen EU-Ausbildungseinsatz im Nachbarland von Mali. Somit ging es auch um ein Gesamtkonzept für die Sahelregion. Die Bundesregierung treibt unter anderem die sogenannte Sahel-Plus-Initiative voran, die Entwicklungshilfe in der Landwirtschaft und im Energiesektor vorsieht. Außerdem die Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen. Alles unter dem Dach des Gebergremiums mit dem Namen Sahel-Allianz. Karamba Diaby von der SPD-Fraktion.
Gehen wir die Ursachen für Terrorismus und Gewalt an, damit werden wir unserer Verantwortung eindeutig gerecht.
Währenddessen die Verlängerung in Mali gleichzeitig ein Abzug ist, ist die Lage auf dem Balkan eine andere. Dort gilt der längste Auslandseinsatz der Bundeswehr unter dem Dach der NATO-geführten KFOR-Truppen weitestgehend als Erfolg. Der Kosovo gilt als stabil, die serbischen Einflussversuche als weitestgehend neutralisiert. Auch dieser Einsatz, der bis zu 400 deutsche Soldaten ermöglicht, wurde nun verlängert. AfD und Linke stimmten dagegen. Die AfD pochte auf die deutsche Landesverteidigung, die für die Bundeswehr wichtiger sei, und die Linke forderte mehr waffenfreie Initiativen für eine stabile Lage auf dem Westbalkan. Katrin Vogler von der Linkspartei formulierte es so:
Dafür braucht es mehr zivilen Friedensdienst, mehr ziviles Engagement und mehr interkulturelle Zusammenarbeit.
Die Union stimmte zwar in diesem Fall der Verlängerung zu, aber betonte den zunehmenden destabilisierenden Einfluss Russlands in der Region und die Moskau-Orientierung der serbischen Führung in Belgrad. Womöglich Gefahren für die Stabilität des Kosovo. Der CDU-Abgeordnete Michael Brandt richtete sich direkt an die Bundesregierung.
Wir dürfen dieselben Fehler, dasselbe Versagen, das Putin zum Krieg eingeladen hat und das in den 1990er Jahren Milosevic zu seinen Kriegen eingeladen hatte, nicht noch einmal wiederholen.
Zwei sehr unterschiedliche Einsatzverlängerungen der Bundeswehr, also heute im Bundestag. Und spätestens zu Beginn nächsten Jahres werden sie wieder Thema sein.
Aus dem Plenum berichtet Wladimir Balzer. Der Bundestag hätte in dieser Woche auch erstmals über die hochumstrittene Reform des Gebäudeenergiegesetzes beraten sollen. Doch das scheiterte am Widerstand des Koalitionspartners FDP. Nun versuchen die Ampelpartner, sich beim sogenannten Heizungsstreit wieder zusammenzuraufen. Christopher Jenert.
Wirtschaftsminister Habeck will weiter versuchen, sein Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause durch den Bundestag zu bringen. Viel Zeit bleibt dafür nicht. Bis zur Sommerpause gibt es nur noch 3 Parlamentswochen. Habeck zeigt sich allerdings optimistisch, dass sich noch alle rechtzeitig einigen können. Nächster Anlauf, kommender Dienstag, Treffen im Wirtschaftsministerium. Mitglieder der Ampelkoalition sollen sich da nochmal austauschen, um Wege zu finden, das Gesetz voranzubringen. Dabei bringt Habeck wohl auch selbst Vorschläge mit, um den Streit zu entschärfen. Unter anderem schlägt er im Interview mit den Funke-Zeitungen vor, den Startzeitpunkt zu staffeln. Bedeutet, ab dem kommenden Jahr könnte das Gesetz zunächst nur für Neubauten gelten. Bei Bestandsbauten könnte mehr Zeit eingeräumt werden. Außerdem soll das Gesetz technologieoffener gestaltet werden. Auch Biomasse oder Holzpellets könnten möglicherweise berücksichtigt werden. In dem Gesetz geht es darum, dass ab dem kommenden Jahr nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien laufen.
Informationen von Christopher Jenert. Der Vizechef des russischen Sicherheitsrates, Ex-Präsident Dmitri Medvedev, hat sich heute zu möglichen Szenarien für ein Ende des Krieges in der Ukraine geäußert. Florian Kellermann.
Der Ex-Präsident nutzte seinen Kanal auf Telegram, um 3 von ihm sogenannte Varianten für den Ausgang des Kriegs darzulegen. In allen Varianten geht die Ukraine als Staat früher oder später unter. Als Idealfall stellt Dmitri Medvedev eine Aufteilung der Ukraine dar. Die östlichen und zentralen Gebiete würden Russland angeschlossen. Verschiedene EU-Staaten könnten die Westukraine übernehmen. Damit dürfte Medvedev Polen, Ungarn, die Slowakei und Rumänien meinen. Letztendlich lassen sich seine Ausführungen also als Angebot an die westlichen Unterstützer der Ukraine verstehen. Dieses Angebot verband der Ex-Präsident mit einer Drohung. Wenn die Ukraine bestehen bleibe, dann führe das zu einem dritten Weltkrieg. Schon vor wenigen Tagen bei einem Besuch in Vietnam drohte Medvedev. Die NATO nimmt das Szenario eines möglichen Atomkriegs nicht ernst. Sonst würde sie dem ukrainischen Regime nicht so gefährliche Waffen liefern. Sie meinen wohl, eine atomare Apokalypse sei nicht möglich. Aber sie täuschen sich. Ähnliche Gedankenspiele zur Aufteilung der Ukraine äußerten schon im vergangenen Jahr Kreml-Propagandisten. Zuletzt kamen sie auch immer wieder vom Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergei Naryschkin. Dieser unterstellte vor allem Polen, einen Teil der westlichen Ukraine annektieren zu wollen. Warschau wies solche Aussagen immer wieder als absurd zurück. Beobachter in Polen schätzen sie als Versuch ein, die polnische Unterstützung für die Ukraine zu schwächen.
Informationen von Florian Kellermann. Und auch zu diesem Thema hören Sie bei uns im Deutschlandfunk nach den 19 Uhr Nachrichten einen Kommentar. Zurück ins Inland. Die Berliner SPD trifft sich zu ihrem ersten Landesparteitag nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus vor 3,5 Monaten. Wenig überraschend wollen die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen vor allem das historisch schlechte Wahlergebnis unter die Lupe nehmen. Claudia van Laak in Berlin, Sie sind unsere Landeskorrespondentin. Schlägt das den Genossinnen und Genossen denn heute noch sehr auf den Magen, dieses Wahlergebnis aus dem Februar?
Auf jeden Fall, denn gucken wir uns die Zahlen nochmal an. 18,4% waren es ja nur für die Sozialdemokraten im Februar und damit 10 Prozentpunkte hinter Wahlsieger CDU. Und auch nur 34 Stimmen trennte da die SPD vor der drittplatzierten Partei, den Grünen. Also rechnerisch möglich wäre ja eben eine Neuauflage gewesen von Rot-Grün-Rot. Aber Berlins SPD-Chefin Franziska Giffey, die entschied sich dafür, den Schritt zurückzunehmen, auf ihr Amt als regierende Bürgermeisterin zu verzichten und dann die Koalition mit der CDU einzugehen. Und sie hat es soeben noch einmal begründet.
Ich sage euch, liebe Genossinnen und Genossen, am allerschlimmsten wäre es gewesen, dass wir unsere Glaubwürdigkeit auch als Partei verlieren. Als eine Partei, die am Sessel im Roten Rathaus klebt und den Wählern das Signal gibt, uns doch egal, was ihr wählt, wir machen einfach trotzdem weiter. Ich bin überzeugt davon, dass wir in 3 Jahren dafür die Quittung bekommen hätten und dass dann das Wahlergebnis noch schlechter ausgefallen wäre als jetzt.
Und Giffey hat gerade noch einmal gewarnt, wenn es Schwarz-Rot nicht gegeben hätte, so wie jetzt, dann hätte Schwarz-Grün vor der Tür gestanden und dann hätte sich niemand in der Landesregierung um die sozialen Belange kümmern können.
Nun ist ja, Sie haben es gerade schon gesagt, diese große Koalition mit der CDU unter dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner in Teilen der Berliner SPD ziemlich unbeliebt. Gibt es da, folgt da jetzt noch ein weiteres Nachspiel?
Naja, die Partei ist klar gespalten. Wir hatten ja 54% pro Schwarz-Rot und 46% dagegen. Also wirklich eine gespaltene Partei. Besonders die Jusos, die haben da gekämpft für eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot. Und das Nachspiel sieht jetzt so aus, dass die Jusos eine Trennung von Amt und Mandat wollen. Also sie sagen, Senatoren, Staatssekretäre, Fraktionsvorsitzende, die sollen künftig nicht mehr Landesvorsitzende sein dürfen. Und das wäre dann das Aus für die jetzige Parteispitze aus Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey und Fraktionschef Reitzer Lee.
Wie sehr, soweit Sie es zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen können, würden Sie denn einschätzen, wie sehr wackeln die Stühle der beiden Landesvorsitzenden Giffey und Saleh?
Also wir haben ja heute keinen Wahlparteitag, der findet erst in einem Jahr statt. Also der heutige SPD-Landesparteitag, der ist ja ganz allein der Wahlauswertung gewidmet. Aber ich würde sagen, die beiden sind jetzt derzeit SPD-Chefin und Chef auf Bewährung. Also sie müssen jetzt wirklich in der Koalition mit der CDU zeigen, dass sie dort SPD-Positionen umsetzen. Und meine Einschätzung wäre da, dass das die Zusammenarbeit mit dem neuen Koalitionspartner CDU wahrscheinlich nicht einfacher machen wird.
Dankeschön für diese Informationen zunächst an Claudia van Laak. Und wir schalten direkt weiter zu meinem Kollegen Frank Capellan, der heute mit dem Bundeskanzler nach Tallinn gereist ist, ins Baltikum. Frank Capellan, Sie haben gerade die Pressekonferenz verfolgt von Olaf Scholz und den drei Regierungschefinnen und Chefs des Baltikums. In welcher Atmosphäre hat diese Begegnung heute stattgefunden?
Also man kann schon sagen, dass es eine sehr freundliche Atmosphäre ist. Der letzte Programmpunkt seines Kurzbesuches hier in Tallinn in Estland hat gerade begonnen. Olaf Scholz, ich stehe jetzt gerade vor dem Präsidentenpalast, ist gerade vom estnischen Präsidenten Alla Karis empfangen worden. Und wie Sie sagten, also auch auf dieser Pressekonferenz, wo auch die Ministerpräsidentin von Estland, Kaja Kallas, vertreten war, und die Kollegen und die Kolleginnen aus Litauen. Also da ist Olaf Scholz als Bundeskanzler durchaus freundlich empfangen worden. Man hat sich noch einmal gegenseitig darin bestärkt, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Olaf Scholz beispielsweise hat zugesichert wörtlich, wir sind bereit, jeden Quadratzentimeter des NATO-Territoriums gegen einen Angriff zu verteidigen. Also da hat er nochmal deutlich gemacht, dass auch Deutschland weitere militärische Unterstützung zusagen wird. Er hat auf das 2,7 Milliarden Paket verwiesen, das Deutschland gerade verabschiedet hat, und hat in Aussicht gestellt, dass es noch weitere Waffenlieferungen in die Ukraine geben wird. Aber natürlich geht es auch mit Blick auf den NATO-Gipfel im Juli noch um mehr, und da haben die drei baltischen Staaten natürlich auch weitergehende Erwartungen noch an Deutschland.
Bleiben wir noch mal kurz bei der Stationierung deutscher Soldaten, die im Rahmen der NATO ja in Litauen auch stationiert sind. Da wurde ja zuletzt gerungen um die Anzahl der Soldatinnen und Soldaten. Die Litauer möchten 4000 deutsche Soldatinnen und Soldaten gerne in Litauen belassen. Berlin war zuletzt nur bereit, 1500 Frauen und Männer im Baltikum zu belassen. Gab es da heute neue Fortschritte, eine Annäherung möglicherweise so?
Nein, da sind die gegensätzlichen Standpunkte eigentlich noch einmal bekräftigt worden. Ingrida Šimonytė, die Ministerpräsidentin von Litauen, hat noch einmal deutlich gemacht, dass man sich eben wünscht, dass Deutschland eine komplette Brigade auf Dauer in Litauen stationiert. Das wären also 4.000 bis 5.000 Soldaten. Und der Bundeskanzler hat dann entgegnet, ja, wir haben zugesagt, Truppen sehr schnell auch ins Baltikum verlegen zu können. Das werden wir auch sicherstellen können. Wir werden aber nicht so viele Soldaten, so war der Bundeskanzler zu verstehen, auf Dauer nach Litauen verlegen. Also soll dabei bleiben, etwa 1500 Soldaten, die jetzt schon dort sind, mit entsprechendem Material, bleiben in Litauen stationiert und der Rest dieser Brigade soll in Deutschland einsatzbereit gehalten werden. Und dabei verweist nicht nur der Kanzler, auch der Verteidigungsminister Boris Pistorius immer wieder auf NATO-Vorgaben, die da lauten, man müsse da mit dem Einsatz deutscher Soldaten flexibel sein. Man müsse eben auch in der Lage sein, schnell zu reagieren, wenn die Situation eskaliert, etwa um schnell auch Truppen, deutsche Truppen möglicherweise auch nach Polen zu verlegen.
Sie haben den NATO-Gipfel eben schon angesprochen, der ja im Juni in Vilnius stattfinden wird. Eines der Themen dort wird weiterhin die Beitrittsperspektive für die Ukraine sein. War das heute bei den, sage ich mal, Vorgesprächen auch schon ein Gesprächsthema?
Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Das kam am Rande dann auch oder zwischen den Zeilen bei dieser Pressekonferenz zutage. Es sieht einfach so aus, dass sich die baltischen Staaten einen Beitritt der Ukraine zur NATO wünschen. Das hat Kaja Kallas aus Estland, die estnische Ministerpräsidentin, eben noch einmal betont. Die Ukraine müsse schnell in die EU und in die NATO aufgenommen werden. Aber dazu wird sich die NATO auf dem Gipfel wohl kaum durchringen können. Denn das würde ja bedeuten, dass man zum Beistand verpflichtet wäre, würde man die Ukraine schnell in die NATO aufnehmen. Also da hält man es mit der sogenannten Ukraine, mit der sogenannten Bukarest-Formel von 2008, wo man der Ukraine ja mittel- und langfristig eine NATO-Perspektive gegeben hat. Ich glaube, da wird sich dann die NATO insofern nicht weiter bewegen. Man wird allenfalls weitere Zusagen militärischer Art machen.
Dankeschön bis hierhin für diese Informationen. Frank Kapellan, Sie haben uns direkt nach der Pressekonferenz in Tallinn mit dem Bundeskanzler und den baltischen Regierungschefs berichtet. Dafür vielen Dank. Und damit kommen wir in die Türkei. Der Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, der könnte es noch einmal schaffen bei der Stichwahl am kommenden Sonntag. Sein Herausforderer Kılıçdaroğlu ist jedenfalls seit dem ersten Wahlgang Mitte Mai deutlich zurückgefallen, wobei fraglich ist, wie zuverlässig die Umfragen sind. Oppositionelle und vor allem junge Menschen fürchten einen erneuten Sieg Erdogans auch deshalb, weil sie sich in diesen Tagen an die Gezi-Proteste in Istanbul vor genau 10 Jahren zurückerinnern. Damals bekamen die Demonstrierenden die ganze Brutalität des Staatsapparats zu spüren. Karin Senz war auf Spurensuche.
Gasmaske und Helm gehören 2013 auf dem Taksim-Platz mitten in Istanbul zur Grundausstattung. Murat Utku arbeitet damals für einen internationalen Fernsehsender und ist ab der ersten Minute dabei. Der 51-Jährige erinnert sich an Unmengen von Tränengas.
Tränengas, das die Polizei eingesetzt hat, die Istanbuler Polizei. Hier war jeder verfügbare Polizeibeamte. Und alles war voller Nebel. Aber das war eben kein normaler Nebel, sondern Nebel durch Tränengas, das man gegen die Menschen dieses Landes eingesetzt hat. Und das alles hatte ein immenses Ausmaß.
Massive smoke that you can have.
Kurz vor dem 10. Jahrestag steht er wieder auf diesem symbolträchtigen Platz. Die Bilder von damals hat er noch im Kopf.
Ihr werdet mit Gewalt auseinandergetrieben. Und wenn ihr nicht auseinandergeht, werdet ihr ab jetzt mit immer mehr Gewalt auseinandergetrieben.
Die Polizei macht ihre Warnung wahr. Sie geht mit Wasserwerfern und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor. Utku beobachtet alles. Heute schlendern Touristen an ihm vorbei und machen Selfies. Kinder hüpfen hinter Tauben her. Geschäftsleute kaufen sich auf dem Weg zur Arbeit am Simit-Wagen noch einen Sesamkringel. Der Journalist steuert zum Gezi-Park, der ein paar Stufen oberhalb des Platzes liegt, und zeigt auf einen Gitterzaun, hinter dem Einsatzfahrzeuge parat stehen.
Hier links gibt's immer noch einen abgesperrten Polizeibereich. Die Polizei ist immer noch da. Wenn man dann hier rauf geht, kommt man in den Gezi-Park, in dem es immer noch Bäume gibt. Das ist gut.
Insofern sind die Gezi-Park-Proteste auch heute noch ein Erfolg. Der Park muss nicht wie geplant einem Einkaufszentrum weichen. Darum geht es bei den Protesten vor 10 Jahren ursprünglich. Menschen campen dort, um einen der wenigen grünen Orte in der Millionenmetropole zu retten.
Viele Leute haben hier Lieder gesungen oder Yoga gemacht. Und dann gab es da noch die Hauptbühne hier. Da kamen die Leute vor allem am Nachmittag. Es gab Konzerte. Manche haben Ansprachen gehalten an die Leute und die Presse. Das war wirklich auch für mich wichtig. Das war eine Bühne der Demokratie.
Stage of democracy at that time.
Nur so friedlich ist es selten im Frühsommer 2013 im Istanbuler Gezi Park.
Die Polizei kam und hat die Zelte angezündet, mitsamt den persönlichen Sachen der Leute drin.
Der 51-Jährige setzt sich auf eine Parkbank und dreht sich eine Zigarette. Er ist mit Gezi, wie Sie hier alle nur kurz zu dieser sehr emotionalen Zeit sagen, nicht nur als Beobachter verbunden. Seine Frau Chide Mater sitzt deshalb im Gefängnis. Dabei ist sie 2013 gar nicht als Aktivistin dabei. Die bekannte Filmproduzentin plant nach dem Ende der Proteste eine Dokumentation darüber. Utku erzählt von einer bizarren Gerichtsverhandlung.
Der Staatsanwalt hat sie gefragt. Sie wollten einen Film machen. Wo ist der? Aber es gibt bis heute keinen Film. Also ist sie wegen eines Films im Gefängnis, den sie nie gemacht hat.
Vor gut einem Jahr verurteilt sie ein Istanbuler Gericht im bekannten Gezi-Prozess zu 18 Jahren Haft. Über dem Taksimplatz drüben wehen große Wahlkampffahnen mit dem Gesicht von Kemal Kılıçdaroğlu, dem Herausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Würde er gewinnen, sehen viele gute Chancen, dass politisch Gefangene freikommen, auch die aus dem Gezi-Park-Prozess.
Wir wollen, dass dieses Land zu einem Ort wird, an dem Leute einfach sagen können, was sie wollen. An dem sie Filme machen können über Themen, die sie sich aussuchen. Und ich habe immer noch Hoffnung. Und Cidem auch.
Ob seine Frau den Film über Gezi dann noch drehen würde? Murat Utku überlegt. Er habe nie mit ihr drüber gesprochen. Es ist einfach viel zu viel passiert in den letzten 10 Jahren.
Informationen von Karin Sens und zu diesem Thema 10 Jahre Gezi-Park-Proteste können Sie bei uns morgen Abend im Deutschlandfunk um 18.40 Uhr am Samstag auch eine Sendung Hintergrund hören. 18 Minuten dann zu diesem Thema. Jetzt kommen wir nach New York. Die groß angelegte Razzia gegen die Klimaschutzbewegung Letzte Generation. Das war natürlich in Deutschland und nicht in New York. Die lässt diese Woche hierzulande die Gemüter erneut hochkochen. Aber in New York, dem Sitz der Vereinten Nationen, da hat sich jetzt dazu der UN-Generalsekretär geäußert, Antje Passenheim.
Es sei völlig klar, dass viele positive Entwicklungen und das Bewusstsein für den Klimaschutz erst erreicht wurden, weil Menschen weltweit friedlich demonstriert haben, ließ UN-Generalsekretär Guterres durch seinen Sprecher erklären, Stéphane Dujarric.
It is clear that a lot of the progress that we have seen on awareness on climate change and positive movement on climate change is due to the fact that people have been demonstrating peacefully throughout the world.
Klimaaktivisten, angeführt von der moralischen Stimme junger Menschen, hätten ihre Ziele auch in den dunkelsten Tagen weiterverfolgt, ließ Guterres erklären. Sie müssten geschützt werden. Ohne die Protestierenden würden die weltweiten Klimaziele bereits außer Reichweite sein. Die Menschen hätten ein Grundrecht auf friedliche Demonstrationen, zitierte Dujarric den UN-Chef.
People also have a fundamental right to demonstrate peacefully, to have their voices heard.
Gleichzeitig ließ Antonio Guterres betonen, Regierungen hätten natürlich die Verantwortung, Gesetze durchzusetzen und die Sicherheit zu gewährleisten.
What I can tell you is that obviously governments have a responsibility to uphold the law and uphold security.
In New York wie in anderen Städten der USA wird die Protestgruppe Last Generation im Allgemeinen nicht wahrgenommen. Auch eine kurz aufkeimende Phase der Klimabewegung Fridays for Future ist seit langem wieder recht eingeschlafen. Die Razzia in Deutschland hat allerdings sehr wohl Aufmerksamkeit in einigen Medien bekommen.
Und mit diesen Informationen von Antje Passenheim aus New York gehen die Informationen am Abend zu Ende. Für Ihr Interesse bis hierhin bedankt sich Barbara Schmidt-Matern. Ihnen noch einen schönen Abend.